Also in diesem Philipperbrief stoßen wir, wie gesagt, immer wieder auf eine ganz übernatürliche Freude. Freude, die nicht vom Luxus abhängig ist oder eben vom Verhalten anderer. Freude, die nicht von Lebensumständen abhängig ist. Nicht mal davon, ob ich jetzt Sorgen habe oder nicht. Und ich tappe immer wieder in die Falle. Ich denke, ja, Freude hat zu tun mit den Umständen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, dass man denkt, ja, wenn die Probleme weg sind, dann kann man sich dann freuen. Meine Erfahrung ist nur, bis die Probleme weg sind, sind die neuen auch schon wieder da. Und interessant ist deshalb, was da Paulus schreibt. Und er schreibt über Freude nicht aus dem Urlaub, sondern aus dem Gefängnis. Und er weiß nicht, wie es weitergeht, weil der Kaiser hat es ihm übel genommen, dass Paulus gesagt hat, Gott ist der einzige Gott. Weil der Kaiser ließ sich als Gott verehren und deshalb wusste Paulus nicht, wie es weitergehen würde. Und wir sehen in unserem Abschnitt und auch darüber hinaus, dass ein ganz großer Teil der Freude von Paulus eine Freude über die Glaubensgeschwister ist. Überleg mal kurz, wann hast du dich so das letzte Mal so richtig über jemanden gefreut, der auch an Jesus Christus glaubt? Überleg mal ganz kurz, wann war das letzte Mal? Paulus schrieb im Neuen Testament 13 Briefe. Und bei den allermeisten, bei 12 davon, betonte diese Freude, die er an den Gläubigen hat. Bei den Galatern lässt er das aus, da fällt er gleich mit der Tür ins Haus. Und bei allen anderen drückt er seine Freude aus und zeigt damit, ein ganz großer Teil seiner Freude besteht darin, einfach mit anderen Geschwistern unterwegs zu sein. Und so auch in unserem Brief, im Philipperbrief. Da beginnt er in Vers 3 und 4. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Immer, wenn ich für euch alle bete, bete ich mit Freude. In der Gemeinde in Philippi lief auch nicht alles gut. Die hatten genügend Probleme. Aber Paulus betet mit Freuden für sie. Ich kenne das Gegenteil, es geht einem eigentlich gut, dann kommt man in irgendein Gebetstreffen und dann betet man für die Leute, die krank sind, für die Leute, die Probleme haben in der Ehe, für die Leute, wo es sonst irgendwie schlecht geht und für die schwierige Weltsituation und so weiter. Und irgendwie geht man dann wieder raus und ist eigentlich ganz bedrückt. Und von ihm können wir das lernen, trotzdem, dass auch in Philippi nicht alles gut ging, hatte den Fokus auf anderes, nicht nur auf die Probleme. Er schaut schon hin, das sehen wir nachher, später, aber er freut sich. Und im nächsten Vers zeigt er, weshalb. Weil ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt, und dann seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt, bis heute. Wir wollen kurz betrachten, wie diese Teilnahme am Evangelium ausgesehen hat. Und wir beginnen da ganz am Anfang. Am Schluss vom Matthäus-Evangelium sagt Jesus Christus seinen Nachfolgern, jetzt geht hin in alle Welt und verkündigt allen Nationen, allen Völkern das Evangelium. Und Paulus war einer davon. Er verließ seine Heimat, um eben das Evangelium anderen weiterzusagen. Und die Philipper, die taten alles, um ihn, den Paulus, darin zu unterstützen. Das heißt, am Anfang zum Beispiel haben sie Geld geschickt. Und ich lese, was in dieser Stelle in Philipper 4, 14 bis 17 steht. Wenn du eine Bibel da hast, kannst du das nachschlagen. Da schreibt Paulus eben dieser Gemeinde, den Philippern, Aber es war gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Ihr wisst ja, dass ihr Philippa am Beginn meines Dienstes damals die einzige Gemeinde war, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Mir ist es viel wichtiger, dass euer Geben euch selbst beschenkt. Also das Geben beschenkt einem selber. So unterstützte die Gemeinde den Paulus immer wieder finanziell. Nicht nur einmal, immer wieder. Und als Paulus in einer besonderen Not war, schickten sie ihm sogar einen Mitarbeiter. Das war damals ziemlich aufwendig. Von Philippi nach Rom, das war auf dem Seeweg 1000 Kilometer, auf dem Landweg 2000 Kilometer. Und sie schickten ihn den Epaphroditus, dass er diesem hilft, und gleich auch nochmals mit einer Geldspende. Also er schenkte sich und eine Spende. Sie haben ein doppeltes Geschenk gemacht. Und das steht in diesem Vers Philipper 4, 18, da schreibt Paulus ihnen: Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Es ist mehr als genug. Durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Diese Gabe ist wie ein Opfer, dessen Duft zu Gott aufsteigt und an dem er seine Freude hat. Nachdem dann Epaphroditus einige Zeit bei Paulus war, wurde er ganz schlimm krank. Er ist fast gestorben. Und die Gemeinde in Philippi hat sich Sorgen gemacht: Wie geht es unserem Epaphroditus? Und als er einigermaßen gesund war, hat ihn Paulus dann zurückgeschickt. Und ich lese, was da in Kapitel 2, 25 bis 30 steht. Da schreibt Paulus: Es erschien mir notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter. Ihr hattet ihn zu mir geschickt als Überbringer eurer Gabe, mit der ihr meinen Mangel abhelfen wolltet. Jetzt aber sehnte er sich so sehr nach euch allen und war in Sorge, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Es stand nämlich schlimm um ihn. Er war dem Tode nah. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, und nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Habe ich doch genug Kummer. Umso schneller schicke ich jetzt Epaphroditus zu euch zurück, damit ihr euch freut, ihn wohlbehalten wiederzusehen und ich selbst eine Sorge weniger habe. Empfangt ihn als Bruder und nehmt ihn voll Freude auf. Solchen Menschen müsst ihr Achtung entgegenbringen. Denn beim Einsatz für Christus wäre er fast zu Tode gekommen. Er hat sein Leben gewagt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selber nicht mehr leisten konntet. Also es ist total eindrücklich, wie das ein Kreislauf war, wie die Gemeinde für Paulus dachte und ihn unterstützte, eben mit Geld, mit den Mitarbeitern, und wie Paulus für die Gemeinde dachte: Ja, jetzt sorgen Sie sich, jetzt schicke ich ihn besser wieder zurück. Also da ist ein Miteinander, eine Herzensverbindung, eine ganz tiefe Gemeinschaft. Und deshalb sagt jetzt Paulus eben in diesem Anfang des Briefes: Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Immer wenn ich für euch bete, bete ich mit Freude, weil ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt, seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt. Nochmals, die Gemeinde hat auch Schwierigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, Gefahr von Irrlehren. Es war nicht so einfach. Es hatte auch ganz problematische Leute in der Gemeinde. Aber Paulus kann dann, ihr habt es auch im Flyer, die Verse sogar, sagen in Vers 6: Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich dachte, wieso ist der so sicher? Ich meine, ich kenne viele Leute, die gut begonnen haben mit Jesus Christus, aber jetzt nicht mehr auf dem Weg sind. Wie kann er so sagen, ja, ich bin sicher, ihr werdet ans Ziel kommen. Erstaunlich ist, dass es nicht mit Gottes Treue begründet, weshalb er sicher ist, dass sie ans Ziel kommen. Er sagt in Vers 7, ich kann gar nicht anders, als so über euch zu denken, denn ich trage euch alle in meinem Herzen, gerade jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja Teil an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Also die Begründung ist, ich bin sicher, ihr werdet ans Ziel kommen, weil ich euch im Herzen trage. Vom Griechischen kann man nicht definieren, wer da gemeint ist. Es kann beides gemeint sein. Es kann gemeint sein, weil die Philipper Paulus im Herzen tragen oder weil Paulus die Philipper im Herzen trägt. Es ist austauschbar. Und so glaube ich, dass es einfach ausdrückt, diese Verbundenheit, diese Herzensbeziehung, die zwischen Missionar und Gemeinde bestand. Die Gemeinde fieberte mit Paulus, sie betete für ihn, sie unterstützte ihn mit Geld, mit einem Mitarbeiter. Und Paulus betet für die Gemeinde. Es macht ihm Freude, für sie zu danken. Er glaubt an sie. Er schreibt einen Brief, eben den dann Epaphroditus überbringt. Beide trugen sich gegenseitig im Herzen. Und so ist Mission etwas, was einer Gemeinde Stabilität gibt. Wir brauchen das. Es ist in Gottes Gedanken, dass das beides zusammenspielt. Und wir sehen, Mission ist nicht etwas Bedrückendes, also das muss man halt auch noch tun, sondern es ist ein Kern, etwas, was fröhlich ist, eine ganz fröhliche Herzenssache. Und in unserer Gemeinde gibt es gute Anfänge von Mission, was Mission betrifft. Zum Beispiel, dass wir Stefan und Brigitte Keller aussenden konnten nach Thailand. Und sie machen in Bangkok eine ganz tolle Arbeit. Sie arbeiten in Slums, aber nicht nur einfach von der Distanz aus. Sie wohnen mitten in einem Slum. Stefan hat unterdessen viele auch überregionale Arbeiten, wo er Teams einfach leitet, betreut. Eine ganz wichtige Verantwortung. Und da ist es wichtig, dass wir sie nicht nur jetzt ausgesandt haben und jetzt läuft irgendwo ein finanzieller Dauerauftrag, sondern dass wir mit Herzen dabei sind. Jetzt kommt das Durchhalten, die über Jahre, dass wir treu sind, dass wir dranbleiben, dass es eine Herzensbeziehung bleibt. Dass Stefan und Brigitte dasselbe über uns sagen können wie Paulus über die Philipper. Dass wir da dranbleiben. Und wer einen Rundbrief bestellen will, kann das bei Tabea. Ich habe Tabea Bayer, ich habe das die E-Mail-Adresse auf dem Predigtmanuskript. Da gibt es gute Ansätze und gute Anfänge in unserer Gemeinde. Aber es gibt noch viel zu tun. Einer Schwätze Oppler. Das sind Kellers. Ja, das hatte ich. Genau, das ist die Familie. Ich finde das Foto genial. Es gibt viel zu tun, es ist immer schwierig zu sagen, wie viele Christen gibt es ungefähr und so, das ist sehr heikel und auch das ist sehr mit Vorsicht zu genießen, aber man schätzt, dass 2,1 Milliarden Menschen noch nie etwas vom Evangelium gehört haben. Noch nie gehört hat, dass es einen Jesus gibt. Und mich hat das sehr schockiert. Und ich habe den geschrieben, der diese Schätzung veröffentlicht hat. Ich kenne ihn persönlich, habe auch einen anderen Leiter von der SAM gefragt, wie er das sieht, warum und so. Und sie haben mir Gründe geschickt. Ich habe einige, auch im Manuskript, ich sage nur drei. Drei Gründe, weshalb sich das so entwickelt hat. viele im Westen denken, ja, die haben ja eh Internet. Die hören das eh, die können ja das nachlesen oder hören. Aber das spielt nicht. Das ist nicht in vielen Gegenden nicht möglich. Ein anderer Grund, den Sie angaben, ein ganz massiven Rückgang der Langzeitmissionare, dass es viel weniger Leute gibt, die für länger bleiben. Früher sind Missionare 10, 20, 30 Jahre auf einem Missionsfeld geblieben. Heute spricht man schon von Langzeitmissionaren, wenn jemand 2 Jahre ist, bleibt. Aber das gibt auf der Mission ein Riesenproblem, weil bis man die Sprache erlernt hat, die Kultur oder das Vertrauen einigermaßen gewonnen hat, das sind mindestens 4 Jahre gehen dadurch. Und deshalb so Kurzzeitmissionare sind ganz, ganz wertvoll, aber können eigentlich nur, es kann nur funktionieren, wenn auch Langzeitmissionare da sind, die eben solche einführen und begleiten können. Und da gibt es weltweit ein riesiges Problem in den verschiedensten Missionsgesellschaften. Und der Jörg Pfister, eben der von der SAM sagte, der ist in der Schweiz, sagte ja, die Komfortzone Schweiz ist halt so bequem. Da ist die Bereitschaft auch viel weniger da zum Gehen, einfach in die Mission zu gehen. Und natürlich kann man sagen, ja, wozu braucht man denn das überhaupt? Die haben ja ihre Religion, die sind auch glücklich, halt auf eine andere Art. Die haben halt Jesus Christus nicht. Hauptsache, es hilft ihnen. Aber wir können es so zusammenfassen, alle Religionen haben eines gemeinsam, dass der Mensch sich irgendwie anstrengen muss, um Gott gut zu stimmen, um sich hochzuarbeiten zu Gott oder um die Schuld abzuarbeiten. Einzig der Gott der Bibel ist eine Ausnahme. Da kam Jesus Christus auf die Erde. Das ist genau die umgekehrte Richtung. Da kam er, um uns zu erlösen, weil klar ist, so ein heiliger Gott, wir können uns nicht hocharbeiten. Das ist so eine Heiligkeit. Und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er sagt ganz klar, ich bin der einzige Weg zu Gott. Es kommt niemand zu Gott. Keine Religion, außer durch Jesus Christus. Und deshalb müssen Sie das hören. Weil das die einzige befreiende, es ist keine Religion, aber ich sage jetzt mal Religion ist. Weil man sieht in ihren Religionen, die Menschen sind geknechtet. Das ist nicht so eine Freiheit. Das sagt ja Stefan Keller, der Buddhismus, den wir hier verkauft bekommen, der sieht in der Realität ganz anders aus, er, wo da drin lebt. Es ist nicht einfach nur so schön, irgendwie einem Götzen nachzufolgen. Es ist eine Qual für Menschen und wir haben die befreiende Botschaft. Und deshalb ist es wichtig, dass die Leute das hören. Aber auch die Möglichkeiten sind enorm. Jetzt im Juni kam dieses Magazin raus, also im letzten Juni, der Spiegel. Und eins sieht der, also betitelt als das Christentum, die erfolgreichste Religion der Welt. Und ein Zitat, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern wachsen evangelikale Kirchen seit Jahrzehnten. Und wird dann beschrieben und etwas später, eines sei so gut wie sicher, dass Religiöse gefragt bleibt. Also Religion, das ist ein Thema und es ist ein Hunger da. Und ich bin überzeugt, dass die Gemeinde, dass Jesus Christus uns als Gemeinde beruft, noch mehr Menschen auszusenden, noch mehr Menschen in die Mission zu schicken. Und ich wünsche mir das, dass auch junge Menschen berufen werden. Bitten wir um Berufungen, dass Gott Leute ruft, aber man hat auch immer mehr gemerkt, wie Senioren ein ganz gewaltiger Stütze sind in Missionssituationen und dass auch Senioren noch sich aufmachen und für einige Jahre in der Mission dienen. Und es wäre ein Vorrecht für uns, wenn Gott von uns Leute ruft. Und da bete ich, dass Gott einfach Menschen beruft aus unserer Gemeinde, dass wir noch mehr teilhaben können an diesem weltweiten Geschehen. Manchmal sind wir so beschäftigt mit eigenen Problemen. Man denkt, zuerst müssen wir die lösen. Momentan haben wir gerade keine Zeit und kein Geld und keine übrigen Mitarbeiter. Momentan geht es gerade nicht. Sicher ist, dass das momentan immer sein wird. Mission passt nie. Als Doris und ich den Eindruck hatten, dass Gott uns nach Österreich ruft, dachte ich, ich muss das gar nicht mal erwähnen. Wir haben keine Chance. Ich war der Pastor in einer Gemeinde und wir hatten finanzielle Probleme. Wir hatten Mitarbeitermangel. Und in Österreich, die Gemeinde hatte in 7 Ländern Missionare, aber nicht in Österreich. Das war kein Land, was sie jetzt im Fokus hatten. Und dann sagte der Pastor, der Hauptpastor, etwas, was ich nie vergessen werde. Er sagt, doch, komm in die Leitung, in unsere Gemeindeleitung, weil wo Mission ist, ist Gottes Herz. Und 2 Jahre später haben sie uns ausgesendet. Und was wir jetzt feststellen, Doris und ich waren im Herbst wieder in der Gemeinde, haben sie besucht. Was wir jetzt sehen, ist, wie gesegnet diese Gemeinde ist. Die ist jetzt größer als damals. Und die hat jetzt in der Zwischenzeit schon eine andere Gemeinde gegründet, weil sie so gewachsen hat. Sie haben viele Junge, sie sind gewachsen. Und sie sagen auch, dass wir für sie ein Segen sind, weil sie Anteil haben an dem, was in Österreich geschieht und wir jetzt ab und zu beratend ihnen helfen können. Es ist ein Segen für die sendende Gemeinde, aber natürlich auch für die, die gehen. Jesus muss uns eine Liebe schenken. Und das ermutigt mich total, was Paulus im nächsten Vers schreibt. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die mir Jesus Christus geschenkt hat. Der hatte die auch nicht immer, diese Liebe für andere oder für Verlorene. Und wer die Bibel kennt, weiß das, was für ein kalter Mensch das war. Der konnte kaltblütig zuschauen, wie ein Stephanus gesteinigt wurde. Er hatte sogar Freude daran. Dann hat er das Blut geleckt und ging hin und terrorisierte ganze Dörfer. Das war ein Monster. Er kämpfte um eine Religion, verbittert und zerstörte viele Familien. Und jetzt ist er ein Mensch, der Sehnsucht hat nach anderen Menschen, der andere liebt. Obwohl die nicht vollkommen sind, obwohl die Fehler haben. Er empfindet eine tiefe Liebe und sagt, diese Liebe kommt nicht von mir. Es ist deine Liebe, die Jesus Christus geschenkt hat. Er hat sie bewirkt. Und das macht mir Mut. Diese Sicht, diese Eifer für Mission, für Leute, die wir gar nicht kennen, für Leute, mit denen wir nichts zu tun haben, die können wir uns schenken lassen von Jesus. Eine Liebe, die übernatürlich ist. Und dann kommt in den nächsten Versen ein Gebet, das uns alle sehr verändern kann. Die Verse 9 bis 11. Paulus betet für die Philipper. Und interessant ist, was er nicht betet. Er betet weder um Gesundheit, noch um Bewahrung, noch um diese schwierigen Schwierigkeiten, die sie hatten. Nichts von dem. Ich meine, die hatten eine schwierige Lage. Wir haben letztes Mal das Umfeld gehört. Die hatten ein antichristliches Umfeld. Aber das erwähnt man hier gar nicht. Das ist nicht das Thema. Er betet, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Also, dass die Liebe immer erweitert wird an Erkenntnis Gottes und an Einsicht. Und dann hat es 2 Folgen, und das fasziniert mich absolut, damit ihr prüfen könnt, woran es ankommt. Das ist die erste Folge, wenn wir diese Einsicht haben. Die Fähigkeit zwischen den wichtigen Dingen und den Nebensächlichkeiten zu unterscheiden. Ich glaube, noch nie hatte eine Generation so viele Möglichkeiten wie heute. Schon alleine, wenn es um die Frage geht, beim Einkaufen, welche Butter ich jetzt nehmen soll, wenn ich da vor dem Regal stehe. Wir hatten noch nie, glaube ich, so viel Freizeit, so viel Urlaub, so viel Angebote, so viele Möglichkeiten. Und die Fähigkeit zu unterscheiden, was ist gut, welche Ausbildung ist gut bei so vielen Möglichkeiten und so weiter, welche Freizeitgestaltung und alles andere, das wird immer wichtiger, weil es immer mehr Möglichkeiten gab. Und das Gebet, die Erkenntnis von Liebe, dieses Wachsen von Liebe an Erkenntnis, wird uns helfen zu unterscheiden. Eine Gabe, die unheimlich aktuell ist. Und die zweite Folge, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Furcht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Der Begriff lauter ist ein Begriff, der vom Marktplatz kam. Wenn jemand so ein Tongefäß kaufte, hielt er es in die Sonne und dann konnte er schauen, ob da kleine Risse drin sind. Und wenn da keine Risse drin waren, dann war es lauter. Das war ein lauteres Gefäß. Und das Bild wird jetzt gebraucht und gesagt, hey, wenn unsere Liebe wächst, dann werden wir, wenn wir vor dem Gottesgericht stehen, lauter sein. Es wird keine Risse drin haben und wir werden bestehen. Wir werden tadellos sein. Und das Zweite, wir werden erfüllt sein von der Frucht der Gerechtigkeit. Das ist nicht dasselbe wie die Frucht des Geistes. Frucht der Gerechtigkeit, was könnte das sein? Einfach gesagt, Gottes Gerechtigkeit offenbart er in den 10 Geboten. Und die Frucht der Gerechtigkeit ist, dass wir von innen nach außen, wie eine Frucht, die sich nicht anstrengt, von innen nach außen werden wir immer mehr automatisch, sage ich jetzt, diese 10 Gebote halten. Wir werden immer mehr die Eltern ehren. Wir werden immer weniger Neid haben. Wir werden das leben, weil es wächst wie bei einem Baum, der die Frucht wächst. Und durch die Liebe wird diese Frucht der Gerechtigkeit immer mehr wachsen. Und das Ziel zur Herrlichkeit und zum Lob Gottes. Das ist das Endziel. Um das geht es. Also ein kurzes Gebet, das unheimlich viel bewirkt. Ein Gebet, das unsere Liebe wächst an Einsicht und Verständnis. Und es ist ganz super, wenn wir einfach so für uns selber beten, für unsere Familie, wenn das das Hauptanliegen ist, für unsere Kleingruppe, für unsere Gemeinde, für Kellers, einfach schenke Liebe, schenke Erkenntnis und Verständnis, ein liebevolles Herz. Und ich möchte euch auch wieder eine Anregung mitgeben, lernt diesen kleinen Vers auswendig. Vers 9, Herr, lass meine Liebe immer reicher werden an Einsicht und Verständnis. Und dass ihr das nehmt, einfach in alle eure Gebete, für euch und andere. Und wir haben in unserer Gemeinde, nebst dem Gemeindegebet, 10 Gebetsteams. Und ich werde jetzt alle ganz kurz vorstellen. Und alle Gebetsteams werden das in den nächsten Monaten einfach zum Schwerpunkt haben, in ihren Gebeten. Einfach dieses Gebet um Liebe, Einsicht und Verständnis. Und ich glaube, dass das Wirkung hat. Das wird uns verändern. Also kommt doch mal nach vorne, ihr alle Leiter dieser Gebetsteams. Ihr habt sie im Flyer. Und ich werde es jetzt vorstellen, so nach der Reihenfolge, wie ihr sie im Flyer habt. Du musst ran. Gut, also. Ja, genau. In Jakobus 5 gibt Gott eine ganz besondere Verheißung. Er sagt, wenn jemand krank ist, kann er die Ältesten rufen und sie werden über ihn beten. Und das ist ganz faszinierend. Es ist eine Verheißung, die sehr speziell ist. Und das Kranksein vom Wort her bezieht sich nicht nur auf körperliche Krankheit, sondern ist ganz allgemein gefasst. Und Kurt ist die Ansprechperson, wenn jemand jetzt so etwas in Anspruch nehmen will. Und ich kann jetzt vom letzten Beispiel sagen, es kam auch jemand auf mich zu. Gibt es da irgendwie noch Fragen oder sonst? Was irritiert, genau. Es kam jemand auf mich zu und sagte, ich habe eine riesige Not, ich brauche unbedingt Hilfe und es war wirklich schlimm. Und dann machte ich etwas aus, aber etwas später und sagte, du könntest auch in der Zwischenzeit dieses Ältestengebet in Anspruch nehmen. Und als ich das gesagt hatte und zu Hause war, dachte ich, wieso habe ich jetzt das gemacht? Weil das mache ich normal nie bei, das war jetzt jemand, der nicht so in der Gemeinde ist, war eher so ein Gast. Und das mache ich normalerweise nicht bei Gästen und sage, ja komm, zu den Ältesten ist ja gar nicht unbedingt, wir sind ja gar nicht seine Älteste unbedingt. Und dann war im Dezember dann dieser Beratungstermin und die Person kam und sagte, eigentlich brauche ich gar nichts mehr zu beraten, ich war beim Ältestengebet und es ist alles weg. Es ist ein Wunder geschehen, ich habe kein Problem mehr. Kurt hatte mit Philipp dieses Gebet gehabt, mit dieser Person und dann haben wir über anderes geredet. Und Gott greift einfach an, Gott nimmt das ernst und so ist eben das eine Form. Gut, dann kannst du da bleiben oder einfach etwas nach hinten. Dann Helga, am Sonntagmorgen gibt es ein Team, das sich um 9 Uhr trifft und da geht es einfach um Leute, auch um Kranke, aber es ist durch Marks Krankheit und das Coole ist, dass ihr einfach weitergemacht habt und es ein Fokus ist, dass wir für Kranke beten, aber natürlich auch für andere Anliegen. Vielen Dank. Es ist immer hier jeden Sonntag ein Angebot, dass Menschen für sich beten lassen können, für sich oder auch für Angehörige. Jetzt hast du eine Not oder ein Nachbar der Not und du kannst kommen. Und Waltraud ist da verantwortlich, dass da immer Teams, also Leute sind. Auch eine ganz, ganz geniale Sache. Vielen Dank, Waltraud. Kannst vielleicht bleiben, weil es gibt noch ein Team am Montagabend und auch sie beten an für Gemeindeanliegen und auch da ist es ganz super, wenn, das sage ich nachher, dass Leute dazukommen können, genau. Irmgard ist ganz ähnlich, ein kleines Team, sie wollen bewusst klein bleiben und lieber wieder sich teilen. Jetzt gerade treffen sie sich am Dienstag einfach hier, um für die Gemeinde zu beten, aber sie sind da ganz flexibel. Danke. Ja, Ralf ist für das Frühgebet am Dienstag um 6. Da lesen wir zuerst ein Bibel, meistens nur ein Vers, und dann danken wir Gott, beten ihn an und tauschen Gebetsanliegen aus, beten für die meistens eben eigentlich immer für Gemeinde und auch persönliche. Ganz toll. Ja, und da dachte ich mir schon, eigentlich müsste ich nicht am Dienstagmorgen, sondern am Mittwochmorgen gehen, weil da gibt es noch Zopf. Die beten nicht nur, sondern ist auch, das ist die einzige Gruppe, die das macht. Aber dafür muss man bei euch noch früher aufstehen. Ganz toll, dass ihr das macht. Und auch der Fokus ist einfach, die Gemeinde und mittragen in der Gemeinde. Danke, Thomas. Dann Gebet für Israel an euch. Gefällt mir, dass da wird jetzt nicht nur einseitig für Israel gebetet im Sinne, ja, Israel macht eh alles richtig und die anderen alles falsch. Ihr betet auch für Palästinenser, für Syrer. Es ist euch ein Anliegen und das gefällt mir auch sehr gut. Auch da vielen Dank. Dann geht es in dasselbe, nicht in dasselbe, aber ihr habt ein Ramadan-Gebet, das ihr wieder anbietet, Erich. Was mich da beeindruckt, Edith und du, ihr öffnet euch nicht nur euer Haus, sondern ihr betet auch für Moslems ganz bewusst und ihr habt eine Liebe und ich glaube, da hat eben Gott auch euch diese Liebe geschenkt und da ist auch eine ganz tolle Möglichkeit. Danke. Dann, Renate ist die Koordinatorin für das Gebet während der Gemeindeleitung. Jetzt haben wir zum Beispiel am Freitag wieder Gemeindeleitungssitzung und immer die Person, die die Leitung, also die Sitzung leitet, schickt einige Anliegen, um was es geht. Renate sucht Leute, die dann während dieser Zeit beten. Und sie bekommt dann wieder ein Feedback von uns, wie jetzt die Sitzung war. Für uns eine totale Ermutigung, auch dass du das machst und dass da einfach Beter sind. Also ganz herzlichen Dank auch. Das Letzte ist das Gebet für die Gemeinde. Das ist oder als Gemeinde will ich sagen, am Dienstagabend, wo wir einfach als Gesamtgemeinde zusammenkommen und beten. Jetzt zum Beispiel, letzten Dienstag haben wir ausgetauscht, aus dem Philipperbrief 2 und 2, wo wären wir, wenn wir diese Gnade und diesen Frieden nicht erlebt hätten, wo im Vers 1 steht. Wo wären wir ohne Christus? Und dann haben wir das Abendmahl genommen, ganz bewusst als Dank und haben Gott gelobt. Und dann haben wir uns Zeit genommen, einfach für die verschiedensten Länder zu beten, in denen die Christen am meisten verfolgt werden. Miriam hat im ersten Teil einen hervorragenden Vortrag gehalten über die Situation der Christen in muslimischen Ländern. Und dann haben wir im zweiten Teil einfach für verschiedene Länder gebetet und wir sind überzeugt, das hat Auswirkungen. Das ist ein ganz wichtiger Teil auch von uns als Gemeinde. Ich möchte euch einfach ganz, ganz herzlich danken. Ohne euch und natürlich die Beter, die dahinter stehen, die Gemeinde wäre nicht da, wo sie sind. Manchmal sieht man etwas, aber allermeist sieht man nichts von euren Gebeten. Aber es ist ein ganz großer Segen. Ihr seid ein riesiger Segen für uns. Ganz herzlichen Dank. Und alle Teams freuen sich, wenn ihr euch einem Team anschließt. Also überlegt euch, ja, will ich da mit? Was mir gefällt, es gibt ganz unterschiedliche Zeiten und Schwerpunkte. Kommt einfach auf die Leute zu oder ihr müsst euch auch nicht anmelden. Geht einfach und trägt mit. Es wird die Gemeinde prägen und wie gesagt, in den nächsten Monaten werden wir einfach oder werden alle die Teams auch eben nach diesem Epheser-Gebet beten um Liebe und dass die erweitert wird in unseren Herzen. Danke.